Letzten Montag haben wir uns in unserer CVJM-Kleingruppe getroffen. Wir reden ergänzend zur EAG-Reihe gerade über unsere Gaben. Jeder hat was. Am Montag ging es um Stärken und Schwächen. Anhand von Karten, auf denen Charaktereigenschaften, Begabungen, Talente benannt waren, hat zunächst jeder für sich seine Stärken rausgesucht und vorgestellt. Und dann gab es Feedback von den anderen. Wir haben einander auf... Oh, jetzt tut wieder. Wir haben einander aufgeschrieben, was wir beim anderen an Stärken sehen. Manches war dann identisch, also die Eigen- und die Fremdwahrnehmung, völlig klar erkennbar. Manches war aber auch überraschend. Ganz deutlich war aber vor allem, wie viel Stärken jeder von uns hat. Und zwar jeder. Eigenschaften, Talente, Begabungen, die hatten wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm, aber sie waren in Fülle vorhanden, bei jedem. Da ist keiner mager ausgegangen. Es war ein besonderer Abend, voller Staunen, was Gott jedem gegeben hat und was auch die anderen in mir sehen. Und voller Ehrlichkeit, weil wir auch unsere Schwächen benannt haben. Und so vielleicht in Zukunft ein bisschen besser wissen, wie können wir uns gegenseitig auch unterstützen und ergänzen. Heute geht es um Talente. Das, was mir gegeben ist. Weißt du, dass du talentiert bist? Was sind deine Gaben? Jesus erzählt dazu ein Gleichnis. Unser heutiger Text ist sehr bekannt. Olli hat es gerade schon angekündigt. Ich lese ihn nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Ihr könnt mitlesen. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an, so wie es ihren Fähigkeiten entsprach. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und noch einem anderen 1. Dann reiste er ab. Der Diener mit den 5 Talenten begann sofort damit zu handeln und konnte das Geld verdoppeln. Der mit den 2 Talenten machte es ebenso und verdoppelte die Summe. Der dritte aber ging damit weg, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der, dem die 5 Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, hier sind weitere 5, die ich dazu gewonnen habe. Hervorragend, sagte sein Herr, du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet, ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Dann kam der, dem die 2 Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen 2 Talente mit und sagte, Herr, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind weitere 2, die ich dazu gewonnen habe. Hervorragend, sagte sein Herr, du bist ein guter und treuer Mann, du hast das Wenige zuverlässig verwaltet, ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Und schließlich kam der, dem das eine Talent anvertraut worden war. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Da hatte ich Angst. Und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das Deine zurück. Du böser und fauler Mensch, sagte sein Herr darauf. Du wusstest also, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt und ernte, wo ich nichts gesät habe. Warum hast du mein Geld dann nicht auf eine Bank gebracht? dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 5 Talente erworben hat. Denn jedem, der einen Gewinn vorweisen kann, wird noch mehr gegeben werden und er wird Überfluss haben. Aber von dem, der nichts gebracht hat, wird selbst das, was er hatte, weggenommen. Doch diesen nichtsnutzigen Sklaven werft in die Finsternis hinaus, da fängt dann das große Weinen und Zähneknirschen an. Soweit der Text. Ganz schön heftig, oder? Ich kann den Olli verstehen, wenn er das völlig unfair fand, und es gibt Gleichnisse, die netter klingen als dieses. Aber schauen wir mal nach und nach. Da ist ein reicher Herr und seine Knechte. Weil der Herr verreist, vertraut er seinen Knechten sein Vermögen an. Und was sie bekommen, das sind gewaltige Summen. Das ist kein Spielgeld. Talent, heute würden wir sagen, etwas, das mir gegeben ist, nicht erlernt oder erarbeitet, sondern es ist einfach da. Unser Sinn des Wortes stammt aus diesem Gleichnis. Ein Talent ist aber ursprünglich eine alte Gewichtseinheit, zum Beispiel für Silber. Umgerechnet sind ein Talent circa 20 Jahresgehälter. Der eine bekommt also 100 Jahresgehälter, der zweite 40, der dritte immerhin auch noch 20. Das ist üppig. Überlegt mal, was für gewaltige Summen da den Knechten anvertraut werden. Der Herr vertraut ihnen, dass sie gut damit umgehen. Da sind also jetzt diese Knechte und die haben jede Menge Talente zur Verfügung. Und jetzt gilt es zu unterscheiden zwischen Eigentum und Besitz. Mein Mann wird nicht müde, auf diesen Unterschied immer wieder hinzuweisen, bei jedem Krimi, in jedem Film, wo jemand fragt, wer ist der Besitzer, sagt Kai, Eigentümer. Die Knechte sind nun also im Besitz der Talente, sie bleiben aber Eigentum ihres Herrn. Sie gehören den Knechten nicht, sie sind zur Verwaltung, zum Gebrauch da. Im Sinne und im Auftrag des Herrn sollen sie damit umgehen. Im Auftrag des Herrn unterwegs, kennen wir aus Blues Brothers. Ich glaube nicht, dass es Jesus in diesem Gleichnis wirklich um Geld und Besitz ging. Er nimmt ein Bild, das den Menschen damals vertraut war. Damit konnten sie was anfangen. Ich glaube, wir dürfen dieses Bild ruhig ausweiten. Es ist ein Gleichnis. Da ist ein Herr, Gott, der vertraut seinen Leuten sein Vermögen an. Das beginnt schon in der Schöpfung. Gott beauftragt den Menschen, für die Schöpfung zu sorgen. Macht sie euch untertan. Alles, was seine Leute haben, gehört eigentlich ihm, dem Herrn, Gott. Alles, was wir haben, Leben, Zeit, Talente, Gaben, die er uns gibt, auch Finanzen, alles gehört eigentlich Gott. Und wir sind beauftragt, gut damit umzugehen, in seinem Sinne, in seinem Auftrag. Als Nachfolger Jesu gehören wir nicht mehr uns selber. Wir gehören zu Gott und wir leben und handeln in seinem Auftrag. Ich erinnere mich an eine Bibelarbeit in meiner damaligen Jugendgruppe. Also daran merkt ihr, wie sich das mir eingeprägt hat, wenn ich das jetzt noch weiß. Der damalige Referent fragte damals sehr provokant, warum bist du noch hier? Du gehörst zu Jesus, du bist getauft, du bist eigentlich fertig für die Ewigkeit. Also ab in den Himmel. Das ist jetzt keine Aufforderung für Lebensmüde. Nein, Gott beauftragt dich, in dieser Welt zu leben, zu gestalten, zu sein, für ihn. Der Paulus schreibt das in Römer 14 so: Keiner von uns lebt für sich selbst, und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Das ist Nachfolge. Dazu sind wir gerufen. Warum bekommen die Knechte unterschiedlich viel in dem Gleichnis? Im Text steht: nach ihren Fähigkeiten. Der Herr weiß genau, wie seine Knechte ticken, er kennt sie und weiß, was er ihnen zutrauen und vielleicht auch zumuten kann. Es sind nicht alle gleich. Es haben nicht alle das gleiche Maß, die gleiche Kraft. Und es wird keiner überfordert. Aber jeder bekommt etwas anvertraut. Jeder. Ich habe gerade das Gleichnis gelesen, so wie es Matthäus in seinem Evangelium geschrieben hat. In etwas anderer Weise erzählt auch Lukas dieses Gleichnis. Darin ist von einem reichen Herrn die Rede, der in ein fremdes Land zieht, um einen Königstitel zu erringen oder bestätigt zu bekommen. Jesus greift in diesem Gleichnis wohl eine reale politische Lage auf. Der damalige König Archelaus, der Nachfolger von Herodes dem Großen, musste nach Rom zum Kaiser reisen, um sich seinen Herrschaftstitel bestätigen zu lassen. Und wenn so ein Herrscher außer Landes ist, dann kann es immer zu Unruhen kommen. Die politische Lage kann sich ändern, der Wind plötzlich von ganz anderer Seite wehen, das Volk kann sagen, den wollen wir nicht mehr. Und wer weiß, ob der Herr überhaupt zurückkommt? Und was machen dann die Knechte in dieser Zwischenzeit? Halten sie ihrem Herrn die Treue? Gehen sie gut mit dessen Vermögen um, auch wenn es für sie unbequem wird, wenn sie unter Druck geraten? Und was findet der König vor, wenn er dann wiederkommt? Diesen Hintergrund haben die Menschen damals verstanden und es hilft uns ein bisschen, die Antwort des Herrn zu verstehen. Denn nach langer Zeit kehrt der Herr zurück. Die ersten beiden Knechte haben gehandelt mit den anvertrauten Talenten. Sie haben gar keine genaueren Anweisungen bekommen. Ihnen wurde etwas anvertraut und wie sie das dann machen sollen, das wurde ihnen überlassen. Sie durften das entscheiden. Und dabei ist Frucht entstanden. Sie haben etwas dazu gewonnen. Wofür werden sie vom Herrn gelobt? Für ihre Treue. Nicht für den üppigen Gewinn, der ist zwar vorhanden und es ist auch gut, aber das scheint gar nicht so entscheidend zu sein. Das Lob gilt der Treue. Das sieht man, wenn man alle Texte mal anschaut im Urtext. Das Lob gilt der Treue. Gut gemacht, hervorragend. Der dritte Knecht jedoch versucht zu erklären, was er gemacht oder gedacht hat. Er hat ja eigentlich nicht wirklich was falsch gemacht. Das Talent, das ihm anvertraut wurde, das ist ja immer noch da. Aber wofür? Und das scheint das Problem zu sein. Ein Talent in unserem Sinne, eine Gabe, die ich habe und nicht gebrauche, die ist unnütz im wahrsten Sinne des Wortes. Und so lässt sich auch die Reaktion des Herrn verstehen. Wenn du das, was ich dir gegeben habe, nicht einsetzt, dann brauchst du es doch eigentlich auch nicht. Eigentlich nimmt er sich das selber. Das Krasseste ist aber in dem Text, wie dieser dritte Knecht argumentiert. Ich wusste, dass du ein harter, strenger Mann bist, darum hatte ich Angst. Was für ein Bild hat der denn bitte von seinem Herrn? Dieser Herr hat ihm das Vermögen anvertraut. Er hat ihm alle Freiheit gelassen, wie er damit umgeht. Er hat vertraut. Ist das hart? Und selbst wenn das so wäre, ich versuche mich in diese Situation zu versetzen, ich hätte mich als Knecht vielleicht besonders angestrengt, wenn ich wüsste, ich habe einen strengen Herrn, der fordert was von mir, aber ich hätte doch nicht das Anvertraute vergraben. Der Herr im Gleichnis versucht überhaupt nicht, diese Sicht zu ändern oder abzuschwächen. Er sagt nicht, es stimmt doch gar nicht, so bin ich gar nicht. Ich glaube, er weiß, dass das vergeblich wäre. Und Jesus treibt diese Geschichte noch auf die Spitze, indem er sagt, wenn du das schon wusstest, dann hättest du besser noch Zinsen kassiert. Zinsen waren verboten. Selbst das wäre besser gewesen, als das Talent zu vergraben. Das klingt alles ganz schön hart und ich hätte euch lieber was Netteres gesagt heute Morgen, aber so steht's da drin. Und dieses Gleichnis steht im Zusammenhang mit den Abschiedsreden Jesu. Davor geht's um die klugen und törichten Jungfrauen, danach geht's um das Weltgericht. Das ist der Kontext. Rechnen wir damit, dass Jesus wiederkommt? Sind wir bereit? Wovon lassen wir uns leiten? Von dem Gedanken, alles ist mir anvertraut, es gehört Gott. Ich setze mutig meine Gaben ein für ihn. Oder lasse ich mich leiten von meiner Angst, etwas falsch zu machen oder ausgelacht zu werden, von Menschenfurcht und dann verbuddel ich mein Talent? In der Vorbereitung habe ich Stimmen gehört mit etwas Sorge, dass diese ganze Reihe und ganz besonders dieser Text sehr appellhaft sein könnte. Ist ja auch so. Es erzeugt einen gewissen Druck. Immer soll oder muss ich was für Gott tun? Kann ich nicht einfach auch mal sein? Gerade im Lobpreis haben wir so eine Zeit erlebt. Da dürfen wir einfach sein und das gilt genauso. Das gehört zusammen. Wir dürfen erst mal sein und Gottes Gnade gilt uns. Das ist so. Punkt. Und dann habe ich an meinen Garten gedacht. Ich freue mich, in der Erde zu buddeln und dafür zu sorgen, dass in diesem Garten was wächst. Ich schaffe gute Bedingungen, versorge die Pflänzchen, damit sie gedeihen können. Ich entferne Unkraut, das alles andere ersticken würde. Ich gieße und schließlich kann ich etwas ernten oder mich an Schönheit erfreuen. Wenn ich im Garten arbeite, dann tun mir meine Hände weh und manchmal auch der Rücken. Das gehört irgendwie dazu. Aber es verschafft mir Freude und eine ganz tiefe Befriedigung. Das nehme ich in Kauf. Und dann gibt es natürlich die Momente, wo ich nur da sitze und genieße. Gottes Vermögen verwalten, was heißt das denn? Was ist denn Gottes Reichtum? Alles gehört ihm. Alles hat er geschaffen, sein Reichtum ist aber doch in erster Linie seine Liebe zu uns, zu dir, zu mir, zu allen Menschen und die zeigt sich am krassesten in Jesus Christus. Und die Botschaft dieser Liebe, die sollen und dürfen wir vermehren, davon weitersagen, Menschen damit bekannt machen, Menschen gewinnen für sein Reich. Das ist unser Auftrag und der darf unser Leben prägen. Die treuen Knechte haben mit dem Vermögen ihres Herrn gehandelt. Vielleicht auch ohne zu wissen, ob sie Erfolg haben werden. Sie haben etwas riskiert. aus Treue zu ihrem Herrn. Wann hast du mal was riskiert für Jesus? Weil er es wert ist. Weil du weißt, du bist geliebt. An welchen Platz ruft Jesus dich? Und wo ist vielleicht ein mutiger Schritt dran? Ich war gestern in Stuttgart beim Gospelkirchentag und habe da zufällig einen Teenie-Chor erlebt. Diese Teenies haben voller Begeisterung von Jesus gesungen. Es war der Hammer, wirklich. Diese Begeisterung zu sehen und die Liebe Gottes, die strömte über diesen Platz, also es war unglaublich. Ich fand es wirklich sehr, sehr beeindruckend. Eine Sängerin hat zwischendurch ein persönliches Zeugnis gegeben und hat erzählt, was sie gestern mit Jesus erlebt hat. Es war sehr persönlich und wirklich sehr beeindruckend. Und man hat ihr abgespürt, dass sie ihren Mut nehmen muss, um das zu erzählen. Und dann hat sie ein Lied gesungen. Und nach dem Lied ist sie zur Chorleiterin gegangen und die Chorleiterin hat sie ganz fest in den Arm genommen, strahlend. Und das hat mich zutiefst berührt. Ich dachte, ja, so ist Gott. Genau so ist Gott. Sagt, boah, toll, dass du mutig warst. Du hast dich getraut und du hast von meiner Liebe was weitergegeben. Vor diesen vielen, vielen Menschen da. Hervorragend. Gut gemacht. Und es müssen gar nicht immer die großen, sichtbaren Taten sein. Manchmal sind es kleine Gesten, die für jemand anderen einen großen Unterschied machen. Wir haben 4 Jahre in Berlin gelebt und als wir neu dort waren, haben wir eine Gemeinde gesucht. CVJM war keine Option, der war viel zu weit weg. Es gab eine Fülle von Gemeinden zur Auswahl. Einige haben wir uns angeschaut und es waren wirklich tolle, attraktive Gemeinden dabei, da ging was. Aber soll ich euch sagen, wo wir gelandet sind? Wir sind gelandet in einer kleinen Stadtmissionsgemeinde, die zu der Zeit in einer viel zu kleinen Baracke zu Hause war. Und warum? Unter anderem, weil an der Tür ein junger Mann, ein Teenie, stand, der uns herzlich willkommen geheißen hat, uns gezeigt hat, wo wir unsere Jacken unterbringen können, mit Herzlichkeit und echtem Interesse an uns Fremden, die da reingeschneit kamen. Eine Kleinigkeit, aber für uns entscheidend. Wir wussten, hier sind wir willkommen und wir hatten unsere geistliche Heimat für die nächsten 4 Jahre gefunden und haben dort vieles einbringen können. Also, es gibt diesen Auftrag, darauf kommt es an, im Auftrag Gottes unterwegs zu sein. Das sind nicht immer die großen Taten und manchmal auch die Frage, wo ist jetzt dein Platz? Und jetzt verlasse ich dieses Gleichnis von den Knechten oder Verwaltern. Sie sind ein gutes Bild für das, was Jesus meint, aber wir sind mehr als Knechte oder Verwalter. Der Paulus schreibt im Galaterbrief in Kapitel 4, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Wir sind Kinder Gottes, geliebte Töchter und Söhne, Erben, die zu Gott gehören. Und das gilt, Punkt. Und als solche beauftragt er uns, begabt uns, vertraut uns sein Vermögen an. Welch eine Würde gibt Gott uns damit? Auf die Treuen wartet das Fest im Himmel. Gott baut sein Reich in Ewigkeit und es blitzt auf unter uns, jetzt schon hier. Ich fasse zusammen. Du bist begabt. Du hast Talente und von Gott gegebene Gaben. Alles gehört Gott. Du bist beauftragt, in seinem Sinne zu leben, zu handeln, seine Liebe weiterzugeben. Gott fragt nach der Treue. Und Gott gibt dir Würde als sein Kind, als geliebte Tochter, als geliebter Sohn in Ewigkeit. In unserer Kleingruppe werden wir uns ermutigen, unsere Gaben einzusetzen. Wir üben das gemeinsam. Und es ist gut, dass wir gemeinsam unterwegs sind, nicht als Einzelne. Im CVJM, in der Kirchengemeinde und hier im EAG. Amen.